Online kommen, weil wir sind schon online. So. Chef, es hat geklappt.
So schnell.
So schnell, weil ich es ordentlich vorbereitet habe.
Ah, cool.
Was auch heute für ein kameraaffines Hemd.
Oh ja.
Gut, dass wir nicht im TV sind.
Ist für die Kamera nur bedingt geeignet. Zieh
Ich
dir
komme
mal
gleich wieder.
Eine Weste
Ich
über
komme gleich.
oder die Jacke
Jetzt
oder
geht's so
so.
warm. Ja, muss ich
Okay.
ausziehen.
Einen wunderschönen guten Abend. Siehst du, jetzt ist doch noch gut, dass wir eine Minute früher angefangen haben. Herzlich willkommen zu Frag die Krischkes in altbewährter Runde mit unserem lieben Freund und Partner in der Online-Akademie, Chris Debski.
Einen schönen guten Abend allerseits.
Mein Name ist Christine Krischke. Ich bin die Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg und das Sprachrohr, so könnte man sagen, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Und gleich wieder an meiner rechten Seite werdet ihr meinen lieben Mann erleben, unseren Hofreitmeister Wolfgang Krischke. Und wir drei wollten heute den zweiten Teil, also den zweiten Block fragen, bezüglich unseres etwas provokanten Themas von letzter Woche wagen: Demut und Bescheidenheit über Selbstreflexion und das Bedürfnis, sich zu profilieren. Teil 1 haben wir schon mal ein bisschen definiert. Was ist denn Bescheidenheit? Was ist denn Demut? Was ist denn Profilierungssucht? Also ganz einfach mal die Worte analysiert, bis hin zu pathologischen Zuständen, wie zum Beispiel der passiv-aggressiven Persönlichkeitsstörung. Ich habe tatsächlich drüber gesprochen, Chris. Wer war ich zu diesem Zeitpunkt? Ja, wir haben ein bisschen was über Reitlehrer erzählt und unsere Fragen, eure Fragen haben uns einfach dahin geführt. Und heute würde ich, naja, mit einer unserer Kernkompetenzen, Kritik am modernen Reitsport, beginnen und Lilia Fehr zu Wort kommen lassen. Ich fange einfach schon mal an, Chris, nur, auch wenn der Chef sich noch ein anderes Hemd anzieht. Alles sieht, jetzt sieht er
So.
besser aus. Oh, ihr werdet ihn lieben. Oh, komm.
Bonsoir. Oder auf Deutsch, Guten Tag.
Richtig, richtig.
So. Sehr
Sieht so
schön.
gut aus. Lilia Fehr, davon ist eine Frage. Guck mal, jetzt überblendest du das Ganze so, dass der Rest alles dunkel ist. Siehst
Ja.
du das?
Ich kann noch mal losgehen, mir noch ein anderes Hemd anziehen. Ich hätte noch was Dunkleres.
Lilia Fehr, zum Dritten. Die moderne Reiterei zielt doch alleine durch den Dressursport ausschließlich auf Anerkennung und Ruhm für den Reiter ab. Wie kann es sein, dass die einzig wichtige Anerkennung, nämlich die des Pferdes, so maßlos an Bedeutung verloren hat? Muss man sich, glaube ich, ein bisschen in die Geschichte mal reinwagen, weil die Anerkennung des Pferdes spielte. Wann spielte das denn mal eine Rolle?
Es gibt schon berühmte Pferde in der Vergangenheit. Aber wie wenig das Pferd da wert ist, hatten wir heute gerade ein
Naja,
Gespräch, da hab ich etwas erzählt, habe ich irgendwann mal in einem Video gesehen, da ist ein Pferd beim Springen gestorben. So,
ein Bein
in
gebrochen.
Bein gebrochen oder irgendwas, jedenfalls, es musste nur notgetötet werden in der Arena, konnte nicht mehr rauslaufen. So, dann macht man das wie auf der Autobahn. Dann macht man da vier Wände drumherum, dann kommt ein Anhänger reingefahren, plupp,
Aufgezogen.
weg. Dann sind die Leute noch für einen Moment traurig und dann geht das Springen weiter. Würde ein Mensch ums Leben gekommen sein, wäre die Veranstaltung gestorben. Würde sie abgebrochen
Siehe
werden
Wetten,
und
dass.
ja, und da wird nichts mehr gemacht. So viel zu dem, was das Pferd da eigentlich, welche Rolle das Pferd da eigentlich spielt. Ist eigentlich nicht ganz viel mehr, sehr ketzerisch, was ich jetzt sage, als wenn einer Motorradsport macht. Wenn das Moped kaputt ist, kauft man sich ein neues oder lässt dann wieder heile machen, wenn er es kaputt gefahren hat.
Also eine Rennmaschine von
Ja.
Formel 1, die ist wahnsinnig teuer. Wenn die kaputt geht, ist das wahnsinnig
Die haben auch
ärgerlich.
schon das zweite auf Reserve mit, wenn ich so weiter. Ja.
Also ob der Napoleon sich was draus gemacht hat, ob sein Marengo zu ihm sagt, du Napoleon, du bist ein toller Typ, wie du das mit
Naja,
mir
das Pferd
machst.
ist aber ziemlich alt geworden.
Ja,
Also
richtig.
er hat
Er ist
oft immer wieder löblich von seinem Pferd Den kennen wir jetzt, weil es Napoleons Pferd war, aber kennen wir auch vom Hauptmann sowieso das Pferd, das kennen wir nicht. Mhm. Es sind schon Pferde, die ganz Besonderes geleistet haben oder besondere Menschen getragen haben, deren Namen wir kennen. Mhm. Aber das stimmt, das trägt natürlich auch zur Demut bei, dass wir unseren Pferden oder dass nur wenige Leute ihren Pferden vielleicht mehr Achtung schenken, als die Menschen vor ihnen selber haben.
Dieses Zuhören, ey Pferd, wie findest du mich? Wie findest du das, was ich gerade mit dir mache? Bin ich dir egal? Nerv ich dich schlimmstenfalls? Wärst du lieber auf der Wiese bei deinen Artgenossen oder bist du gerne bei mir und freust dich darauf, dass wir was zusammen machen? Ich denke, das ist es, worauf die Lilia abzielt. Was meinst du, Chris?
Ich habe da noch zwei andere Gedanken zu. Also es ist natürlich so, dass wir unterscheiden müssen zwischen dem Reiter außerhalb des Vierecks oder außerhalb des Trainings und sobald das Pferd halt gesattelt und bestiegen wird. Ich glaube, auch im Turniersport oder auch in jedem normalen kleineren Turnier ist es so, dass die Leute ihre Pferde zum Teil über alles lieben. Ja, gerade kleinere Turniere, wenn wir jetzt, also selbst auch im großen Sport, glaube ich schon, dass die Anerkennung außerhalb des Vierecks von den Reitern für ihr Pferd durchaus da ist, aber viele vergessen das, sobald sie drauf sind. Ja, und auch das, was Wolfgang gerade gesagt hat, ja, wenn das eine Pferd dann weg ist, es ist ein bisschen so dieses Show must go on natürlich. Ne? Das Pferd wird ersetzt, das nächste kommt dazu. Ich glaube schon, dass da Gefühle dabei sind. Aber das, was zum Teil halt eben im Turniersport passiert mit den Pferden, das wird trotzdem gemacht. Und da hat sich eine ganze Menge verselbstständigt. Ne? Es ist ja etwas, es hat ja schon angefangen damals mit der Olympiade in Berlin zur Zeit der Nazis, da hat sich Oberst Podaisky hat sich beschwert darüber oder hat ein bisschen abfällig darüber gesprochen, dass die Reiter der deutschen Equipe dort mit Pferden angetreten sind, die sie nicht selber ausgebildet haben. Richtig. Die Deutschen haben nämlich etwas gemacht, was die anderen sich erstmal so gar nicht erlaubt hätten, wären gar nicht auf die Idee gekommen, Pferde von anderen Leuten zu reiten. Ja, der berühmte Herr Lörke hat die Pferde Platz 1 und Platz 2 ausgebildet und hat die dann den Leuten übergeben, die dann Platz 1 und 2 gemacht haben. Der beste Reiter mit seinem eigenen Pferd zu dieser Zeit war der spätere, oder zu dieser Zeit, ich weiß gar nicht, ob er da schon in der Wiener Hofreitschule tätig war, war Oberst Podaisky gewesen. Und eben Oberst, der war Militärreiter gewesen. Und zu dieser Zeit waren fast alle Leute, die im Turniersport unterwegs waren, waren halt eben Leute, die sich außerhalb des Militärs mit ihrer Art zu reiten, nicht nur von A nach B, sondern eben im Dressursport entsprechend messen wollten, gemessen haben. Sie haben gezeigt, dass es waren eigentlich fast keine Zivilleute, was wir ja heute haben. Also früher waren es vor allem Leute, die halt eigentlich in der Kavallerie als Oberst oder so etwas unterwegs waren. Und das war ja auch in der deutschen Equipe so gewesen. Und ich glaube, das zieht sich natürlich auch so ein bisschen durch diesen Turniersport dann durch danach. Die Deutschen haben da halt eben den Krieg der Reiterei gewonnen. Mit ihrer Reitlehre sind sie danach auch den entsprechenden Siegeszug gegangen. Dieser militärische Ton hat sich sehr lange, teilweise bis heute, in die Reitbahnen gehalten. Und da schwingt natürlich auch vieles mit. Keine Schwäche zeigen, mal draufhauen, wenn da einer nicht hört. Ne? Und das sind so alles so Facetten, die leider im Turniersport da schon vielleicht auch eine gewisse Abgehärtheit, Abgezocktheit mit reingebracht haben und die dann von klein auf schon gelebt werden. Und dann kommt etwas dazu, das haben wir schon ganz oft gesagt, der Mensch ist für Brot und Spiele irgendwie gemacht. Die Leute messen sich gerne, sie spielen gerne, sie gewinnen gerne, sie verlieren ganz ungerne. Das ist einfach diese Facette, die da drin ist. Der zweite Platz ist der erste Verlierer.
Ja.
Weiter.
Sven-Erik Gondler darf die nächste Runde von Fragen eröffnen. Ihr seid ja schon sehr lange im Geschäft. Wie seht ihr die Entwicklung bezüglich Selbstprofilierung in der Reiterwelt in den letzten 20 Jahren? Gerade auch seit der inflationären Nutzung von Social Media. Gab es etwas Vergleichbares auch schon vorher oder war es einfach nur nicht so sichtbar? Dazu hat unser Museumskurator was geantwortet, Dr. Philipp Wirz. Dazu rate ich einen Blick auf das reich dekorierte Vorsatzblatt der Reitlehre von William Cavendish, Herzog von Newcastle, La Méthode Invention Nouvelle de Dresser les Chevaux von 1658. Darauf sieht man den Verfasser, wie er im Gewand eines triumphierenden Cäsaren in einem von Kentauren gezogenen Prunkwagen durch die Gegend gondelt, während sich eine Anzahl Pferde vor ihm verneigt. Es gab auch schon früher Leute, die angegeben haben wie ein Sack Sülze. Und Sven Erik formuliert jetzt seine Frage noch mal ein bisschen um. Danke für den Hinweis. Ich kenne nicht das Original, sondern nur die Version der Münchner digitalen Sammlung, wo das Vorsatzblatt aber fehlt. Cavendish war und ist ja für notorische Selbstüberschätzung bekannt. Er gehörte aber auch zum Adel und hatte die finanziellen Möglichkeiten, seine Schriften zu drucken und verlegen zu lassen. Das konnten einfache Leute nicht. Und das ist ja auch der große Unterschied zu heute. Jeder, der über ein Smartphone und ein bisschen Marketing und Unternehmergeist verfügt, kann sich zu einem Pferdeprofi stilisieren und findet garantiert Anhänger. Ich habe ehrlich gesagt aber gar nicht so weit in die Vergangenheit gedacht und mit meiner Frage eher die Zeit gemeint, in der Christine und Wolfgang ihre Tätigkeit begonnen haben, ins 21. Jahrhundert hinein. Also, angeben wie ein Sack Sülze. Naja. Lass uns mal zurückdenken an die ersten Equitanas. So ein Wolf Kröber.
Keinen Namen. Gut, Wolf Kröber kannst du sagen, ja. Das war der Organisator der Equitana. Wir nennen keine weiteren Namen.
Ja, aber der hat sich Mühe gegeben, aus aller Herren Länder weiter mit den Originalpferden, die in ihrer Heimat üblich sind, und der Reitweise zusammenzutragen, um eine Vielfalt zu zeigen. Da hat natürlich auch schon jeder versucht, sich so gut wie möglich darzustellen. Aber es war noch schwer folklorelastig, sage ich mal.
Ja, also wirklich folklorelastig. Das ist der richtige Ausdruck. Ja gut, wenn wir jetzt aber gucken, so zu der Zeit kamen dann die Westernreiter hier auf Rolf Köbers Zeiten. Gut, die waren dann da schon ein bisschen länger etabliert, 10 Jahre oder so. Aber die ersten Spanier kamen mit ihren Pferden hierher. Dann kamen Leute aus Brasilien mit Mangalaga-Pferden hierher und ein paar so Finos und ein paar so Peruanos. Die kamen hierher. Das waren aber alles Leute, die sich das leisten konnten. Die hatten Gestüte und haben sich dann hier dargestellt, haben auch vielleicht ein paar Pferdchen verkauft. Aber die waren bescheiden, die Leute. Ich würde gar nicht so in diese Szene gehen. Ich würde einfach mal in die Sportszene gehen. Zu der Zeit, Sportreiter waren auch schon, es waren immer die gleichen Leute, die so jahrelang die Szene beherrschten. Damals das Springen, das wissen wir noch. Ich sage jetzt keinen Namen, aber dann kam auch das Barren auf und das wurde dann erklärt, was da gemacht wurde und wie es gemacht wurde. Riesenskandal und man hat daran gedacht, den Turniersport abzuschaffen, gar nichts ist passiert.
War das Äquivalent eines Shitstorms, was es
ja, damals gut, kam. Das wurde dann richtig hochgekocht und man hat das dann in den Medien auch gezeigt, wie die Pferde dazu gebracht wurden, höher weiter zu springen.
So. Vor 20 Jahren waren wir noch mal auf der Equitana und da hat eine spanische Equipe so ein Pura-Rasa in die Mitte gestellt, zwischen zwei Pilaren und das gesamte Schaubild durchpiafieren lassen.
Bitte Stunde los.
Hilfestellung von einem Herrn, der mit der Touchiergerte halt dafür gesorgt hat, dass der weiter piaffiert an verschiedenen Körperstellen. Das ginge heute nicht mehr. Ganz einfach, weil irgendwer sein Handy draufhält und da das im Internet eine Woge zieht. Also er so schon alleine, um sich selbst zu profilieren, dass er dabei war, wie dieses Pferd so gequält wurde.
Aber das haben wir doch in Spanien, da gab es schon die Handys, haben wir in Spanien aber auch gesehen, wie die genau das da gemacht wurde und 3/4 Stunde piaffiert wird. Doch.
Ja, also 10 Minuten
das hat es immer gegeben hin. Und das wird es auch weitergeben.
Stunde. Und das gab es damals ja auch schon. Also es gibt ja durchaus auch Szenen, Barasinewitz beschrieben, wie auch zu Zeiten Bouchers oder kurz danach halt eben auch ein Oberst sein Pferd piaffieren lässt, dann sind die einen Kaffee oder einen Schnaps trinken gegangen und irgendwann nach einer halben Stunde sind die wieder gegangen und das Pferd piaffierte immer noch. Ich glaube, also das Problem ist grundsätzlich, also ähnlich wie dieses Messen miteinander ist natürlich auch die Profilierung, eine Gratwanderung zwischen ich zeig euch, was geht und ich zeig euch jetzt mal, was alles geht oder was ich alles kann. Das ist ein ganz schmaler Grat. Wenn wir jetzt zurückgucken, wenn eine Show geritten worden ist, es gibt fantastische Videos von Dr. Rainer Klimke. Der ist auf Abschiedstour gegangen und ist, ich weiß nicht, New York oder was es gewesen ist, mit seinem Pferd vor ausverkauften Stadion in irgendeiner Halle eine Show geritten und all solche Sachen. Wo ist da die Grenze zwischen ich präsentiere euch tolle Kunst, was mit dem Pferd geht und mein Pferd macht das mit mir, ja, und wow, das ist jetzt vielleicht für das Pferd eigentlich nicht das Richtige. Das ist ein ganz schmaler Grat und wenn wir jetzt über Demut reden, dann ist es genau das, was mute ich dem Pferd zu, was merke ich auch beim Pferd, macht es das freiwillig noch mit mir mit? Fühlt es sich mittlerweile vielleicht auch durch Gewöhnung daran gut? Oder ist es etwas, hat es weiterhin davor Angst? Und auch diese Angst, ich meine, also das ist ja auch etwas, wir härten ja Pferde zum Teil auch ab dafür, dass sie Dinge mit uns machen, vielleicht auch irgendwann halt eben nicht mehr schlimm finden. Ja? Und das ist ein ganz schmaler Grat, den man da gehen muss. Da muss man immer sein Pferd fragen, ich darf gewisse Grenzen nicht überschreiten. Es darf keine Angst sein, die ja so wirklich in eine Panik geht, die ich nicht mehr abstellen kann, die nachhaltig dann ist, wo ich dann auf einmal merke, ups, ich habe es wirklich übertrieben und auch nur zu meinem eigenen Zwecke. Dass ich also wirklich dann irgendwo stehe mit diesem Pferd und sage, nö, das ist mir jetzt egal. Das ist so diese Gratwanderung und das ist das Problem dann halt eben, Social Media ist es vielleicht halt eben, manchmal wird etwas gezeigt, das ist nicht mehr gut fürs Pferd und trotzdem wird da applaudiert oder etwas anderes gemacht und auf der anderen Seite sind es halt eben Shows, die vielleicht auch ein bisschen drüber sind.
Ja, das ist so. Wenn wir jetzt mal, ich bin gerade nochmal bei dem Bild, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, wo das Pferd dort in dem Springen gestorben ist. Wenn wir mal zum Steeplechase gucken in England oder in Tschechien, das ist vollkommen.
Das sind drei Pferde, ne, beim Steeplechase.
Ja, vollkommen normal. Gestern kamen Nachrichten, dass in England ein Jockey umgekommen ist. Da sagt man mal was von.
Ja.
Aber wie viele Pferde am letzten Wochenende bei den Rennen gestorben sind, da sagt keiner was von. Und das ist so, wenn wir bei diesem Thema noch sind, wo ist die Achtung, die Demut vor dem Tier? Da ist keine Demut mehr da. Da ist nur noch
also die Frage, Profit
und persönliche Profilierung.
Die Frage zielte ja darauf ab, gab es das auch schon in den 90er Jahren, dass sich Leute als Pferdeprofi stilisiert haben, die es in Wirklichkeit nicht waren?
Ja, und da wurde auch schon richtig beschissen Dressur geritten. Gab's da, ging das auch schon los? Wirklich.
Na ja, ganz viel Hauruck auch in Westernreiten, ne?
Ja, Western.
Ganz viel Hauruck.
In allen. Aber früher wurde tatsächlich weniger in Frage gestellt, ne? Also weil eben Social Media nicht da war, ne? Weil halt das nicht weitergetragen worden ist, weil die Menschen, die mit Pferden nichts zu tun hatten, das auch gar nicht so in Frage gestellt haben. Ich glaube einfach, die ganze Generation, die dann jetzt auch nachgerückt ist, haben ganz andere Einstellungen ja auch zu Tieren. Siehe, also vegetarisch essen, vegan essen, all diese Dinge ist ja etwas, das war vor 20 Jahren durchaus etwas, was eher eine Randnotiz war. Ne? Ja, das gab es, das war auch jetzt nicht irgendwas total Unnormales. Aber dass also wir so eine Unternehmung wie heute haben, das ist ja nicht der Fall.
Also zu der Zeit war es noch, hast du sowas mal im Fernsehen gesehen und da so einen Unfall oder irgendwas, dann hast du das gesehen. Und dann so vor 30 Jahren, ich glaube 30, 35 Jahren, kamen die Videogeräte auf. Dann konnte man sowas aufnehmen und zurückspulen. Da wurden schon Leute eher so ein bisschen wach damals, das weiß ich noch. Dann wurde Horst Stern auch mal dazu interviewt, zu der ganzen Geschichte und so, der da eben sich auch dazu geäußert hat. Das kam im Grunde mit der Zeit auf, wo man aufzeichnen konnte. Aber ich gehe nochmal drauf, es ist die persönliche Profilierungssucht von Menschen. Und darum geht es ja auch bei diesem Thema. Und das hat es nicht nur vor 300 Jahren gegeben, das hat es vor 3000 Jahren gegeben und das hat es auch vor 30 Jahren gegeben. Das hat sich nicht verändert. Und es ist im Moment immer noch genau so.
Brechen wir eine ganz kleine Lanze dafür. Persönliche Profilierung muss nicht zwingend negativ für die Außenwelt sein. Weil auch für denjenigen, der was Gutes macht und Gutes kann, gehört was dazu zu sagen, ich stelle mich in die Öffentlichkeit. Ich zeige euch, was da geht. Also Nuno Oliveira wird ja verehrt. Nicht alles ist schön, was man sehen kann von ihm. Es gibt Videos, gerade aus den jüngeren Jahren, da ist ein Fernsehteam zu ihm gekommen. Die haben mit riesengroßen Kameras damals ja noch fürs Fernsehen gefilmt. Die hatten dann da irgendwie 20 Minuten Band dabei und dann hat er halt eben auch 5 Minuten Holla die Waldfee geritten. Weil mehr Zeit hatte der nicht und er wurde nicht ein zweites Mal, ein drittes Mal und nochmal zurückgespult, sondern es wurde, jetzt wird aufgenommen, ne? Und zwar nur einmal. Du hast jetzt diese 5 Minuten, wir sind ja angerückt fürs Fernsehen, ne? Los, reite. Ja, und dann hat der natürlich auch Gas gegeben. Das ein oder andere ist dann nicht schön dabei, aber das muss man im Hinterkopf bewahren. Es gehört einfach was dazu natürlich auch, dass wir solche Dinge sehen. Ansonsten gäbe es ja keine Shows, auch keine schönen. Es gibt keine Schauspieler. Jemand, der nicht nach außen hin eine gewisse Art von Selbstdarstellung haben möchte. Wir hätten keine Filme, wir hätten keine Oper. Es gehört zum Künstlersein auch eine gewisse Profilierungsgunst dazu, ein Drang, ne? Selbstdarstellung, etwas zu machen, etwas zu sagen haben. Das muss jetzt nicht unbedingt etwas Negatives sein. Die Demut, über die wir ja sprechen, die muss dann irgendwann wieder mitklingen. Da muss auch, ich muss was zu sagen haben, die Leute sollten mir zuhören und da sollte irgendwo wieder etwas pro Pferd bei rumkommen, dass das Pferd nicht zu kurz kommt, dass ich also wirklich auch sage, hey, ich mache das hier nicht nur alleine, sondern ich bin im Team hier, da ist noch jemand da und eigentlich der größere Applaus gehört dem Pferd.
Sehr schön. Daniel Schiebur, unser lieber Freund, fragt, wie geht man mit Leuten in der Umgebung um, die sich profilieren müssen? Ein nicht ganz fiktives Beispiel. Möchte gern Cowboy misshandelt Jungpferd mit Schlaufzügeln und Sporen. Traumvorstellung? Garotte in die Hand nehmen und die Sache klären. Schwere Reiterei nenne ich das immer. Leider gesellschaftlich nicht so akzeptiert. Realität, absteigen und die Halle verlassen zur Schonung seines Pferdes, welches völlig überfordert ist mit seinen Versuchen zu zeigen, dass er der tollste Hecht im Teich ist. Ja, ich wäre auch dabei, dem das Podium zu entziehen. Ich gucke mir das nicht an. Also, du
merkst
es jetzt
doch gar nicht,
nicht,
wenn du weggehst.
Naja, es scheint es ja schon.
Er merkt es doch gar nicht, wenn du weggehst. Wenn du bei so einer großen Show, wenn da 10 Leute losgehen und sich eine Bratwurst oder ein Bier holen.
Ich glaube, das findet zu Hause statt.
Oder zu Hause. Gut, wenn man zu Hause weggeht. Ja, natürlich. Wie geht man damit um? Ist immer schwierig. Ist immer leicht zu sagen, ich würde dem was sagen. Trauen sich nicht viele Leute.
Na, die Frage ist halt, erreiche ich da jemanden und wen muss ich missionieren? Du hast ja auch schon gesagt, also du missionierst nicht mehr. Und ich habe mir in letzter Zeit da auch sehr viele Gedanken zu gemacht, weil in der Vergangenheit auch Social Media hat es natürlich auch immer in den Fingern gejuckt, etwas zu schreiben. Und da muss man unbedingt irgendwie was zu sagen, da muss man irgendwie was zu erzählen und sonst irgendwie etwas. Und ich glaube, das haben wir auch beim vorletzten Seminar, haben wir es, glaube ich, mit drin gehabt. Oder beim vorletzten war es gewesen. Ich glaube, man braucht so eine innere Katharsis zwischendurch, dass man sich das nicht antut, weil es zieht einen runter. Ja, man sollte pro Pferd sein und dafür eintreten, aber es gibt 2 Wege. Wir können das tun, was wir heute tun, und wir versuchen, Leute davon zu überzeugen, dass es andere Wege gibt. Ja, wir machen Seminare, wir machen Videos, wir machen Akademie, wir machen Seminare vor Ort und versuchen, diese Idee pro Pferd weiterzugeben und Leute mitzunehmen auf dieser Reise. Oder ich beiß mir die Zähne an diesen einzelnen Freaks aus, vielleicht sind es sogar viele, und gehe dabei selber zugrunde. Die Frage ist, wo ich mehr mit erreicht habe in der Masse, in der Menge. Und das ist etwas, ich hab halt nur dieses eine Leben und ich habe nur diese eine Psyche. Und ja, diesem einen Pferd hätte ich vielleicht helfen können, aber vielleicht helfe ich gleichzeitig 20, 30, 40. Beim letzten Seminar waren 150 Leute, im Handarbeitskurs sind über 700 Leute. Ich weiß nicht, wo meine persönliche Energie besser aufgehoben ist. Und da habe ich mich zumindest in letzter Zeit entschieden, ich mache lieber das andere. Das tut mir besser und vielen anderen auch.
Im Moment, wo du was dazu sagst oder schreibst, lässt du dich ja sowieso auf ein Battle ein. Und es gibt genügend Menschen, vor allen Dingen auch junge, unerfahrene Menschen, die nur darauf warten, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben,
als sich da. Er zieht dich runter auf sein Niveau und schlägt dich durch Erfahrung.
Ja.
Ist so.
Ja, gut.
Charlie Futti, wie findet ihr den richtigen Weg zwischen fordern, ohne zu überfordern? Pferd gewähren lassen, ohne zu langweilen.
Das sind tatsächlich Erfahrungswerte. Ich kann mich nicht davon freisprechen, mich früher gefordert, ohne zu überfordern haben. Das habe ich auch gemacht, mit Sicherheit. Ich bin da heute deutlich weiter, weil ich heute kann ich Pferde viel, viel besser lesen.
Ja.
Heute merke ich das bei Pferden manchmal im Ansatz. Das war großartig, was du gerade gemacht hast, und höre auf. Und wiederhole das nochmal 3-4 Tage weiter. Ich kann es mir aber auch heute leisten, das in 5 Minuten abzutun. Das hat mir früher nicht genügt. Mhm. Ja, und das ist wirklich ein Erfahrungswert, den man lernen muss. Den kann ich auch meinen jungen Leuten nicht so beibringen. Die müssen selber ihre Erfahrungen machen und müssen selber merken, ich komme nicht weiter, weil sie immer weiter an diesem Thema arbeiten und dadurch das Pferd überfordern, weil sie nicht den Dreh reinkriegen. Und das kann man nicht an einem Wochenende lernen. Das funktioniert leider nicht. Dafür braucht man Zeit und leider auch eine ganze Menge Pferde in den Fingern.
Ja.
Mach mal.
Aber sehen und hören kann man es. Auch vorletztes Seminar. Tatsächlich kleine Anekdote, was Wolfgang da gerade erzählt. Es ging um euer schönes blondes Pferd. Das Barbie-Vorzeigepferd, wenn man so will. Da ging es auch um die Länge der Einheit. Und ich glaube, es waren maximal 7 oder 8 Minuten, die das Pferd in der Bahn war. Und es ist ja in einem nicht wirklich guten Zustand zu euch gekommen, was die Psyche angeht. Du hast etwas ganz Kurzes mit ihm gemacht und hast ihn dann gehen lassen und hast etwas gesagt, was vielleicht viele Leute gar nicht so wahrgenommen haben. Deshalb habe ich es dann später nochmal unterstrichen. Du hast nämlich gesagt, ach, und dann kommt mal ruhig in 2 oder 3 Jahren vorbei. Dann sieht der ganz anders aus. Und wir reden nicht über ein Jungpferd, wir reden über ein älteres Pferd. Das heißt also, dieses Pferd bekommt sehr viel Zeit bei euch und ist 5 Minuten, 7 Minuten da in der Bahn. Und kurze Zeit später war die Frage, ja, aber alle eure Pferde sind doch draußen vorher schon warm geritten worden und so weiter. Und dann haben wir nochmal unterstrichen, nee, das, was ihr seht, ist wirklich die komplette Lektion, die komplette Einheit, Trainingseinheit, so wie das jeden Tag bei euch abläuft. Und deshalb, man kann es sehen. Und ich glaube, da kann man eine ganze Menge von mitnehmen, wenn man dafür offen ist und sich das wirklich dann durch den Kopf gehen lässt. Aber dazu gehört eine ganze Menge Mut, das dann zu Hause durchzuziehen und zu sagen, okay, ich gehe jetzt in diesem Stall mit vielleicht 50 Pferden, nehme ich mir mein Pferd aus der Box, putze das eine halbe Stunde, gehe in die Bahn, merke, wow, das war aber cool, und gehe wieder raus. So, und diesen Cowboy von gerade, entweder versteht er das oder er versteht es nicht. Und dann werde ich ihn nicht missionieren können.
Ja. Ich hab ja so ein Hobby. Ich frage ja immer, warum macht das Pferd das gerade? Das ist immer so meine Herangehensweise. Ah, guck mal, da passiert was. Warum passiert das? Ja, der ist nervös. Warum ist er nervös? Warum äußert sich das genau so? Und wenn man so daran geht, ich möchte dich verstehen, liebes Pferd. Also ich nehme es nicht einfach nur so hin, dass du jetzt da tippelst, sondern ich will wissen, warum.
Und er
ich will
macht dir helfen. Weil. Mhm.
Es hat immer einen Grund dahinter und den möchte ich gerne kennen und verstehen. Und dann kann ich da heraus sagen, so, jetzt haben wir diese ganzen Unwohlsein-Befindlichkeiten für einen Moment mal abgestellt. Ich habe dich abgeholt, wo du bist und jetzt suchen wir mal ein Missverständnis oder ein, da hast du keine so große Lust drauf, weil du das früher schon immer machen musstest, weil du nicht so sehr begabt dafür bist, weil du Muskelkater von gestern hast oder sonst irgendwas. Dann suche ich mir einen so einen kleinen Punkt, wo das Pferd ein Zugeständnis macht. Sagt, das mache ich jetzt für dich, weil du dir das wünschst. Und dann sage ich Dankeschön. Und dann gehe ich raus aus der Situation. Ich übe das dann nicht, bis er übermorgen noch mehr Muskelkater hat, sondern ich sage, Mann, du machst das sogar bei einem Muskelkater, also Muskeländerchen. Das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber ich merke, da ist ein Widerstand. Ich sage, machst du es trotzdem für mich? Er macht es für mich. Ich sage, danke. Und so kriege ich Pferde zuverlässig und motiviert, weil die eine Aussicht darauf haben, dass das die Übung auch aufhört.
Wo ich muss dann nochmal dazwischen grätschen.
Fordern, überfordern, Pferd gewähren lassen, ohne zu langweilen, ja.
Ja, genau. Also, aber das ist genau das, was mich auch fasziniert und das, was mein Kartenhaus damals halt eben auch hat zusammenfallen lassen, als ich da bei euch gesessen habe und ich kam aus dieser ganz anderen Idee von Reiterei. Das war sportlich, das war anstrengend, das war toll anstrengend, weil es hat ja so Endorphine freigesetzt und alles. Mensch, da ist man geschwitzt vom Pferd runtergekommen und hat auch noch richtig was ablassen können. Und dann habe ich da gesessen und habe genau diese Philosophie gesehen. Dass Pferde halt eben gelobt worden sind in ganz anderer Form. Das, was nicht funktioniert hat und dann wurde drüber gelacht und dann hat das Pferd einen Keks bekommen, weil es was anderes gemacht hat. Und das hatte ich nicht verstanden damals. Und dann habe ich halt dadurch auch erst mich auf einen anderen Weg begeben und habe andere Bücher gelesen, bin zu Seminaren tausendfach zu euch gereist, um das überhaupt zu verstehen. Und das, da gehört aber halt eben was dazu. Da muss man gegen den Strom schwimmen. Es gehört auch was dazu, so offen dafür zu sein, wenn um einen herum 50 Leute etwas tun, in vollster Überzeugung das Richtige zu tun, und man selbst ist anderer Meinung.
Ja. Aber da ist ja dann der Moment tatsächlich gekommen, wo wir mit Ehrfurcht mit dem Tier umgehen. Wenn du dein Tun so verändert hast, ich gehöre auch dazu, bei mir ist es nur ein schleichender Prozess gewesen, vielleicht nicht ganz so schnell gegangen wie bei dir, aber da kommt ja der Moment, wo man sagt, es kann es nicht sein. Eben dieser Cowboy, der mit dem Sporn das Pferd traktiert und mit Schlaufzügeln versucht, gerade zu machen. Da ist das Hirn noch nicht so richtig angestellt bei dem jungen Mann, der dort auf dem Pferd gesessen hat. Vielleicht kommt das ja noch, dass das Hirn sich irgendwann anstellt. Bei manchen passiert es, weil ein Pferd kaputt geht und es einfach teuer ist, weil das Geld nicht hat. Und bei anderen aus irgendwelchen anderen Gründen, vielleicht springt ein Sponsor ab oder irgend so etwas. Aber, oder eben, du stehst tatsächlich mal vor einem Pferd, wo du sagst so, das habe ich jetzt gemacht. Das ist nicht wieder gut zu machen, was da passiert ist. Und das ist für manche Menschen ist das der Ausschlag gewesen, im Leben etwas zu verändern. Für andere Menschen ist es der Ausschlag gewesen, so etwas gesehen zu haben, es gar nicht selber gemacht zu haben, dabei gewesen zu sein, zu sagen, nie, nie wieder möchte ich sowas erleben und auch nicht sehen. Ich möchte fortan mein Tun mit dem Pferd verändern. Aber es ist immer für jede Person, ist irgendein Schlüsselerlebnis da gewesen, das zu verändern. Ich kenne eigentlich gar keine oder so gut wie keine Menschen, die gleich in diese Art der Reiterei oder in diese Art mit Umgang des Pferdes einsteigen. Bis auf diese, ne, auch die jungen Leute, die zu uns kommen, die sich hier für 3 Jahre niederlassen, ihre Lehre machen, die haben auch ihre Erfahrungen gemacht. Nein, die sind auch aus irgendeiner Reiterei gekommen. Ja.
Okay. Anna Wehr sagt, manchmal ärgere ich mich, nicht eine Minute oder gar einen Augenblick früher abgestiegen zu sein, da ich schlicht den besten Punkt zum Aufhören verpasst habe. Meine Unzufriedenheit mit mir selbst, die nichts mit meinem Pferd zu tun hat, hemmt meine positive Emotion, die ich ihm nach der Einheit eigentlich vermitteln möchte. Kennt ihr das? Wie geht ihr damit um? Natürlich, dass du so sauer bist auf dich selbst, dass du dem Pferd gar nicht mehr die Liebe geben kannst, die es sich, die es erwartet, weil es so schön kooperiert hat.
Ja. Wir sind alles Menschen. Wir haben, unser Hirn ist vollgestopft mit irgendwelchen Dingen. Und manchmal sind das ja auch Dinge, die jetzt gerade gar nicht dahin gehören, aber die etwas auslösen lassen in uns. Bist gereizt von der Arbeit oder vom Autoverkehr oder irgendwas und kannst gerade nicht so, wie du das eigentlich möchtest. Die Kunst wäre dann zu sagen, scheiße, heute putze ich mein Pferd nur, ich mache nichts. Das können nur ganz wenige. Manche setzen sich dann drauf und erwischen sich danach oder dabei, verdammt, das wollte ich nicht. Und auch das ist wieder ein Erfahrungsschatz. Da musst du erstmal lernen, mit umzugehen.
Aber es zu erkennen, ist schon mal wichtig.
Ja.
Einen Moment später zu realisieren, Mensch, da hätte ich aufhören müssen. Das ist doch schon viel wert. Damit ist man im Prozess schon viel weiter als ganz, ganz viele andere Leute, die das nicht erkennen, die vielleicht erst Jahre später erkennen, wow, das war ein Fehler, hätte ich nicht machen sollen. Und man kann die Zeit nicht zurückdrehen, man kann nur nach vorne gucken. Und es wäre schade, wenn man keine Fehler machen dürfte auf diesem Planeten. Man muss Fehler machen, man wird Fehler machen. Man kann sich vor Fehlern, kann man sich nicht schützen.
Ja.
Der Prozess danach ist das Wichtige. Ich muss aus den Fehlern lernen. Ich muss morgen anders handeln, weil ich erkannt habe, dass das Handeln von gestern nicht gut war. Aber den gestrigen Tag kann ich nicht mehr ungeschehen machen. Die gestrige, die letzte Minute, vor 2 Minuten, was vor 2 Minuten passiert ist, kann ich auch nicht mehr ungeschehen machen. Ich kann nur noch nach vorne gucken. Wenn ich unzufrieden bin und dann absteige, weil ich gemerkt habe, Mensch, das war jetzt zu viel, dann bin ich schon weiter als 80-90% vieler anderen Leute, die auf dem Pferd sitzen.
Da dann auch noch mal ganz kurz ein Wink aus der Praxis. Manche sind mit diesem zu schnell abbrechen auch zu schnell unterwegs und auch zu lange.
Das ist eine Frage zu weit.
Okay, gut, dann.
Wann wird zu viel Demut zur Übervorsicht?
Ja, siehst du, da kommt es ja schon.
Das fragt uns übrigens Charlie Footing.
Das haben wir tatsächlich häufig auch bei den Weak-Students, die zu uns kommen, die vielleicht bei den Kursen, bei den Online-Kursen mitgemacht haben oder noch damit dabei sind. Und die sind nach 3 Monaten immer noch in dieser Abbrechphase. Das Pferd hat schon lange verstanden, worum es geht. Aber jetzt bist du dabei, dein Pferd zu programmieren, dass es nur noch ganz kurz arbeitet. Und dann fangen die Burschen tatsächlich an zu zählen und sagen, 5 Schritte, dann kriege ich ja mein Lob. Und die fangen schon beim 4. Schritt an, anzuhalten.
Ja, die gehen nicht mehr über ihre persönliche Toleranzgrenze hinweg und sagen, mache ich jetzt für dich. Sondern sagen, pass mal auf, das ist der Deal. Für Keks kriegst du hier so Halbseiden, so anderthalb. Einer reicht wahrscheinlich auch. Bist schon zufrieden. Die werden dann sehr fordernd. Leider ist das so, ja.
Ja, und auch das musst du als Reiter lernen, da wirklich zu sagen, ich sage immer, fördern durch fordern, nicht überfordern, aber fordern musst du. Wenn du nicht forderst, wirst du auch nicht fördern. Dann hast du dein Pferd ganz schnell auf, ich spring mal runter programmiert und wann du runterspringst, das bestimmt dann irgendwann sogar schon das Pferd, weil es etwas vorwegnimmt und du gar nicht merkst, einen Moment mal, das Pferd hat mich ja abgerichtet, ich ja gar nicht mein Pferd.
Ja, cool.
Ja, denn die sind das nicht doof, die Viecher. Das ist doch, das geht ganz schnell, dass man das umgekehrt, dass das umgekehrt wird, dass das Pferd uns abrichtet und wir merken das gar nicht und kommen dann kommen die auch mit dieser Sackgasse zu mir und sagen, was soll ich denn jetzt tun? Und dann gehe ich da 2 Minuten mit dem Pferd und sage, wie hast du das gemacht? Ich sage, wahrscheinlich habe ich das ganz einfach gemacht, weil ich habe A nicht gesagt, da könnte das und das passieren. Das ist häufig das, was die schon vorher sagen, weil in dem Moment, wo du es sagst, wird es auch kommen. Und ich gehe unvoreingenommen daran. Ich weiß ja nicht, wann das Pferd abbricht. Wenn ich merke, es bricht gerade ab, dann sage ich, nee, mach mal weiter. Das ist der Vorteil des Unbedarften in dem Moment, weil er nicht weiß, was da passiert. Und da kann ich mit dem Pferd völlig anders umgehen, als die Person, die von diesem Pferd programmiert wurde.
Ja. Das ist ja ein bisschen wie mit dem Rest des Körpers auch. Also ob wir Geist überfordern oder Grenzen überschreiten oder beim Körper. Grenzen überschreiten ist zwar sehr negativ belegt, das Ganze. Aber eigentlich ist es auch etwas Positives. Ich kann mich nur weiterentwickeln, auch körperlich, indem ich an Grenzen rankomme und gegebenenfalls auch überschreite, in dem Sinne mehr als sonst. Mhm. Wenn ich jetzt also meinen Körper trainiere, möchte mein Lungenvolumen trainieren, möchte meine Ausdauer trainieren, dann muss ich zwischendurch Grenzen überschreiten. Wer sich mit Laufen oder mit Fitness beschäftigt, der Körper hat, dann können wir in sogenannten aeroben und anaeroben Zonen trainieren. Und wenn ich aber meinen Körper fordern will und weiterentwickeln will, dann muss ich zwischendurch mal richtig rennen, damit die Pumpe auch mal richtig was zu leisten hat, damit das Lungenvolumen halt eben auch mehr wird, ne? Damit auch das Lungenvolumen trainiert werden kann. Und das ist mit dem Geist nicht anders. Ich muss mich zwischendurch mal an eine Grenze begeben. Vielleicht ist auch eine kleine Minimumüberforderung drin, die dann aber dazu führt, dass da der Lerneffekt drin ist. Das heißt aber, diese Art der Überforderung muss aber nicht eine psychische Belastung sein, wo jemand einen Knacks wegkriegt, sondern wo ihm einfach nur ein bisschen schwindelig geworden ist. Mensch, das war jetzt aber anstrengend gewesen. Hui. Ne? So ernst haben die es aber noch nie gemeint mit dem, ich muss jetzt doch 7 Schritte gehen. Ne? Und ja. Es kann sein, dass ich dann halt 10-mal doch die 7 eingefordert habe, weil der jeweils bei 4 aufgehört hat. Ne? Das wird denjenigen überfordern. Da ist dann auf einmal vom spanischen Schritt der Weg zu Levada oder zu Pesada ganz, ganz kurz, weil das alternative Verhalten dann kommt. Ja, aber wie Wolfgang das gerade gesagt hat, wenn ich damit umgehen kann, weil ich weiß, dass das kommt, strafe da nicht, bin da völlig emotionslos und hau da nicht drauf oder ärgere mich oder sonst, aber bin überrascht, das kann ja auch sein. Ja, erschrecke mich sogar, habe vielleicht sogar Angst vor Dingen, die halt eben ganz normal sind. Und dann ist so dieser schmale Grat dann ganz schnell überstiegen. Und das kann natürlich dazu auch führen, dass so diese Demut der Übervorsichtigkeit natürlich auch oft mit Angst zu tun hat, mit dem, was in der Vergangenheit mal war. Gerade mit Pferden, die mal heftig geworden sind, die weggerannt sind, die losgestürmt sind, die gestiegen sind, die gebuckelt haben, die mich runtergeschmissen haben, was auch immer. Also solche Dinge, die gebissen haben, alles das schwingt natürlich in dieser Übervorsichtigkeit mit. Und ja, der erfahrene Trainer steht dann da und der wird nicht gebissen. Warum nicht? Weil der von vornherein eine ganz andere Ausstrahlung hat. Er weiß, das Pferd, nee, lass ich lieber.
Der sehr schön. Nicht.
Sehr, sehr interessant.
Der schmeckt, der wird nicht schmecken.
Da auch mit reinspielt. Es hat ganz viel damit zu tun, was ich empfinde und zwar nicht nur nach außen hin so haha sage, sondern was es mit meiner Persönlichkeit macht, dass ich mein Pferd jetzt belohne und aufhöre. Oder dass ich sage, pass auf, das machen wir heute ein bisschen länger.
Ja, aber das
darf ich nicht aus so einem Fordern und der Bock, der muss jetzt mal gehorchen und den hau ich jetzt 2 auf den Arsch, dann tut das, dann hat er genug Stress. Also, oder ich will jetzt besonders gut aussehen, das muss jetzt mal klappen, jetzt nehme ich dich mal richtig her, Pferd. Da muss man sich vorhüten, man muss das aus der Liebe heraus machen.
Nun, ich lese da gerade ganz dem kurzen im Chat da einen Satz, ja, dann das Pferd überfordert beim fliegenden Wechsel, da steht zwar noch mehr Anzeigen, ich habe es nicht weiter gelesen, aber das ist auch etwas, da kann sich auch keiner von freisprechen, dass das einem noch nicht passiert ist. Man möchte irgendetwas.
Macht sich nicht richtig verständlich.
Macht sich nicht richtig, hat das Werkzeug nicht in der Kiste, auch nicht in der Hand und wendet etwas falsch an, um etwas zu erreichen. Und das Pferd versteht einen einfach nicht. Es versteht nicht, was es tun soll, weil die falschen Dinge angesagt werden. Und dann übt man das weiter. Und das sind die Momente, wo man das Pferd verliert. Wo das Pferd einfach sagt, du verstehst mich nicht. Das hat keinen Sinn hier. Und die einen reagieren heftig und die anderen bleiben stehen und sagen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Ja, und da ist dann so die Frage, wo ist da die Demut? Ja, wo wir unser persönliches Unvermögen versuchen, in den Vordergrund zu setzen und sagen, du musst, aber du sollst, ich will das. Ne? Und wenn wir von Demut sprechen, bei den Leuten, die das schon richtig verstanden haben, die erwischen sich dann auch und sagen, halt, stopp, das wird jetzt hier nichts. So klappt es nicht, ich mache jetzt hier nicht weiter. Ich muss einen anderen Weg finden, wie ich da hinkomme. Dieser Weg führt da nicht hin. Dafür brauchst du leider Erfahrung oder du brauchst einen guten Trainer, der dir da in dem Moment helfen kann und sagen kann, ja, mach's mal so oder so, kommst du auch hin. Gerade wo ich das mit dem Wechsel lese, es gibt so viele Wege, den Wechsel einzuleiten. Aber wahrscheinlich hat dein Pferd gerade in dem Moment, dass ich richtig verstanden habe,
und hat sich erschreckt von der.
Gut, aber du schreibst es ja schon. Im Grunde bist du dir darüber bewusst, dass das passiert ist. Und jetzt muss es oben klickern und sagen, okay, jetzt mache ich es anders.
Ja, es schwingt ja auch insgesamt die Ethik mit. Wir hatten ja vorhin schon mal das Thema, ich hatte es ja aufgegriffen, Desensibilisierung. Egal, ob ich jetzt ein Anti-Schreck-Training mache oder bei euch in der Bahn, wenn die Pferde das erste Mal den Applaus hören. Und damit einfach dann auch umgehen müssen. Noch ein zweites und ein drittes Mal. Natürlich haben die Pferde Angst. In dem Moment erschrecken sich, kriegen Verspannungen, finden das nicht gut. Ja? Aber die Frage ist ja, was ist das Ziel? Und das Ziel der Reitkunst ist ja, das Pferd schöner zu machen, stolzer zu machen. Ne? Und wenn das da am Schluss daraus entsteht, ohne es zu brechen, und das Maß der Desensibilisierung von Einheit zu Einheit einigermaßen gut ist, dass halt eben nichts Nachhaltiges da, außer was Positives dadurch entsteht, dann ist das ja insgesamt etwas Positives. Wenn auch die Einheit für das Pferd erst einmal wahrscheinlich nicht so toll ist. Das müssen wir uns eingestehen. Auch ein Pferd, wenn immer dann, wenn wir sagen, hey, du bist jetzt ein Reittier, ist das nichts, was das Pferd sich ausgesucht hätte und davon geträumt hätte in dem Moment, wo wir damit angefangen haben. Es wäre lieber auf der Weide geblieben bei den Artgenossen, sofern es da groß geworden ist, und hätte da den Rest seines Lebens verbracht.
Du hast vorhin zu Anfang etwas ganz Wichtiges gesagt, dass wir den Pferden Dinge beibringen, die es vielleicht nicht so gerne tun möchte. Und jetzt hast du ja gerade von Applaus gesprochen. Es werden einige sagen, ja, Applaus muss mein Pferd ja auch nicht lernen. Ich werde niemals in einer Szene reiten, wo Applaus genommen wird. Aber liebe Leute, ihr fangt damit an, indem ihr einen Halfter drauf legt. Da fängt der Sachzwang an. Ihr sagt dem Pferd, das bleibt da drauf und du gehst mit mir mit und ich binde dich fest.
Gib den Huf.
Nächste Sachzwang ist, gib den Huf. Und der übernächste Sachzwang ist, du wirst den Gurt am Leib aushalten mit dem Sattel drauf oder mit dem Longiergurt, was auch immer. Und dann wirst du irgendwann das Reitergewicht da oben aushalten. Das wirst du alles ertragen müssen, Pferdchen. Und wo fängst du da an, wo hörst du da auf? Die Grenze muss für sich jeder ziehen. Aber da müssen wir vorsichtig sein, dafür auch nicht die Kollegen, unsere menschlichen Reiterkollegen oder Pferdekollegen zu schnell verurteilen. Jeder darf sich ein Ziel stecken. Auf dem Weg, das Ziel zu erreichen, da sollte, was du eben gesagt hast, Ethik im Vordergrund stehen. Dass wir sagen, okay, das muss für mich vertretbar bleiben, die ganze Geschichte, wo ich mein Pferd hinbringe. Es gibt Leute, die legen Pferde in eine Kiste rein für eine Schauvorführung und machen den Deckel zu, habe ich schon gesehen. Das kann man mit Gewalt machen, das kann man auch machen, indem man das Pferd dran gewöhnt, vernünftig dran gewöhnt, das macht sich da gar nichts draus. Ja, dann legt er sich da rein, wird der Deckel zugemacht, das kriegt da unten zwei Möhren reingeschoben und dann sagt er, das ist okay für mich. Immer, kommt immer drauf, wie es dem Pferd beigebracht ist. Jetzt ist im Moment ist ja der große Trend Freiheit. Dressuren, da sieht man aber auch ganz große Unterschiede von Leuten, die es außergewöhnlich gut können, wo man gar nicht sieht, was da eigentlich passiert. Das ist so feinstaubig. Ich sag mal jetzt gerade so die Gebrüder Pion zum Beispiel oder so, wo du so Sachen sagst, wie geht das? Ja? Und dann siehst du andere Dinge, da sind die Pferde abgerichtet wie ein Hund. Das kann man auch mit einem Leckerli machen, das machen andere mit Strom und das muss man überlegen, wie es gemacht wird. Aber man sieht es, die einen machen die Freiheit richtig toll, spaßig. Die ist vielleicht auch nicht so programmierbar auf Musik, sondern die ist situationsabhängig, wo ich sagen kann, jetzt guckt das Pferd mich an, jetzt kann ich dies und dies machen. Das ist die Kunst. Und die anderen programmieren so etwas auf Musik und dann funktioniert es eben auch. Die Frage ist ja immer, wie ist das Pferd da hingekommen? Welchen Weg sind wir gegangen? Nur weil es frei ist, heißt es nicht, dass es keinen Zwang erlebt hat. Und da ist dann auch die Frage der Vernunft und der Ethik und desjenigen zu seinem Pferd. Nur weil das gerade hip ist, mit den Pferden Freiheiten zu machen und ich springe auf diesen Waggon auf und mache das auch. Aber da trennt sich auch die Spreu vom Weizen und du siehst dann sehr schnell irgendwann, die machen es so und die machen es anders.
Ja, das Ganze, unser nächstes Thema des Reitseminars ist ja gebisslose Reitkunst. Und da gehen wir ja, fühlen wir ja auch im wahrsten Sinne des Wortes da auf den Zahn, den man auch ein bisschen ziehen muss. Gebisslose Reiterei heißt nicht zwanglos, heißt nicht schadhaft. Man kann damit sehr wohl zwingen, man kann damit sehr wohl sehr wehtun. Teilweise mehr wehtun, je nachdem, was ich da drauf tue, als mit einem Gebiss. Und das Pferd kann sich teilweise weniger wehren, als man glauben würde. Und das ist ein toller Weg, den man gehen kann, den man aber auch nur bis zu einer gewissen Grenze gehen kann, den man nicht mit jedem Pferd gehen kann. Es kommt darauf an, wie es vorher, welche Erfahrung es vorher gemacht hat. Und ich sag mal, so schlecht weiterhin zu reiten mit dem gleichen Zügeldruck wie vorher, nur jetzt habe ich kein Gebiss mehr drin, ist nicht unbedingt besser. Also das muss man dann wirklich von Fall zu Fall, muss man sich das mal anschauen, wenn die Pferde dann den Rücken wegdrücken, den Hals hochreißen, aber ich reite jetzt gebisslos, dann habe ich nicht viel gewonnen. Und das soll jetzt nicht eine Kritik an der gebisslosen Reiterei sein, sondern ich muss immer schauen, was ist für das Pferd, für den Weg das Beste. Und da muss ich halt eben mit dieser Demut da dran gehen und muss sagen, okay, ja, das vielleicht muss ich auch selber mehr noch dazu lernen, damit dieser Weg halt ein schönerer Weg für uns beide wird.
Ich habe noch eine schöne Frage von der Analog. Mir ist sofort die Frage in den Sinn gekommen, wie viel Bescheidenheit erträgt insbesondere ein iberisches Pferd, insbesondere bei importierten Tieren? Und wie differenziert ihr Demut und Bescheidenheit, beziehungsweise wie definiert ihr diese Begriffe für euch? Das hatten wir letztes Mal schon. Diesen Teil lasse ich mal kurz raus. Da könnt ihr euch den ersten Teil unserer Sprechstunde mal angucken von letzter Woche. Also die Frage, wie viel Bescheidenheit erträgt ein iberisches Pferd? So ein Poser. Eigentlich ganz viel. Es ist ja die Frage, ob du dem so defensiv gegenübertrittst, dass der Oberwasser kriegt, dich in Gefahr bringt und überhaupt nicht mehr ernst nimmt. Oder ob du einfach ein fairer, ganz gerechter, reflektierter Partner bist, der die Ansagen macht.
Naja, sie fragt ganz bewusst ein iberisches Pferd. Wir haben uns ja sehr häufig schon dazu geäußert, zu den iberischen Pferden. Die sind schneller und zum Teil auch klüger als unsere Pferde. Das ist, gibt ja auch bei den Hunderassen, gibt es ja auch Hunde, die sind ein bisschen phlegmatischer und ein bisschen langsamer auch im Begreifen, und andere sind unfassbar schnell. Und da bedarf es auch einen sehr schnellen Trainer für dieses Pferd. Nun kann man aber nicht bei den iberischen Rassen generell sagen, das ist so. Ja? Wie viel Bescheidenheit? Da bin ich wieder bei diesem Reitbuch, was ich vielleicht mal irgendwann schreiben will. Aber ich glaube, so viel Papier gibt es auf der ganzen Welt nicht. Und ich werde auch nicht mehr die Zeit haben, dieses Buch zu schreiben. Dass ich für jede Situation das richtige probante Mittel habe, das richtige Werkzeug, in dem richtigen Sattel sitze und so weiter. Das wird es nicht geben. Ja? Wir können immer nur sagen, so reitet man eine Volte. Aber wenn das und das passiert, dann brauchst du da vielleicht mehr äußeren Schenkel oder du brauchst mehr inneren Zügel oder was weiß ich, oder musst die innere Hand hochnehmen. Das steht nirgendwo drin. Und darum kann ich auf diese Frage im Grunde keine Antwort geben, wie viel bei einem iberischen Pferd. Das kann beim Haflinger genauso viel sein wie bei diesem iberischen Pferd. Kann ich dir kein Maß geben.
Also ein befreundetes Reitschülerpärchen, die sind so bescheiden, und das sind sie wirklich, tief empfundene Demut und Bescheidenheit ihren beiden Pferden gegenüber, dass sie sich so zurücknehmen und schon verlangsamt reagieren. Das heißt, es geschieht etwas, das tatsächlich ihnen gefährlich werden könnte. Und sie nehmen es hin in ihrer Demut und denken erst mal drüber nach. Also so ein Stückchen gesunder Menschenverstand und sagen, bis hierhin und nicht weiter, muss bei aller Demut der Kreatur gegenüber auch noch drin sein. Sonst wird es nämlich gefährlich.
Ja, da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Also was ich eben auch sagte, die sind zum Teil schneller und zum Teil auch klüger. Und dann muss, aber
das, naja, kompetenter.
Ja, ist das jetzt mit Bescheidenheit zu bestimmen oder ist das mit Reaktionsvermögen oder ist das mit Durchsetzungsvermögen auch in dem Moment? Das spielt ja auch eine Rolle.
Ist man profilierungssüchtig, weil man durchsetzungskräftig ist? Nein.
Naja, wenn das Pferd mich das dritte Mal angestiegen hat oder mir das zweite Mal den Kopf an den Kopf gehauen hat, kann ich natürlich sagen, ich bin so demütig, ich bin so blöd, ich muss meinen Kopf da nicht hinhalten, wenn mein Pferd mir den Kopf an den Kopf haut. Ich kann aber auch sagen, wenn ich das dritte Ei hier oben habe, dass ich sage, ja, irgendwann, Pferdchen, ist jetzt mal Schluss. Ich hau dir auch nicht ständig einen auf die Nuss. Ja, und dann muss man dann mal irgendwann sagen, so.
Gehören ja immer zwei dazu, ne?
Ja, richtig. Ja.
Ich würde nämlich Folgendes auch sagen, das kam mir gerade in den Kopf. Also Bescheidenheit heißt ja nicht, du darfst nicht konsequent sein. Du musst nicht unerfahren sein. Du musst dich nicht so zurücknehmen, als wenn du keine Ahnung hättest. Bescheidenheit heißt dann eben, dass du dich halt eben an der richtigen Stelle mit wenig zufrieden gibst und dann schaust, dass die richtigen Schritte da hintereinander kommen. Bedon hat ja da einen tollen Satz, den er auch Olivera in seinen Büchern des Öfteren zitiert hat. Der hat gesagt, frage oft, gib dich mit wenig zufrieden und lobe so oft wie möglich. Und ich glaube, das ist gerade auch bei den iberischen Pferden, da gehört einfach eine gewisse emotionslose Konsequenz dazu, mit der Portion Erfahrung zu wissen, wie, und du hast es vorhin ja auch gesagt, warum macht er das jetzt? Mhm. Warum macht er das jetzt? Das zu hinterfragen, nicht zu sagen, warum zum Teufel macht er das jetzt? So, dass ich mich eigentlich gar nicht frage, warum er das macht, sondern nur, er soll das sein lassen. sondern wirklich das hinterfragen und zu gucken, habe ich ein Konzept dafür? Und das Problem ist, die meisten Leute haben kein Konzept, die haben kein Werkzeug. Die haben diese Erfahrung nicht. Und den Leuten werden diese Pferde gegeben, ohne die Betriebsanleitung dafür. Und dann werden sie halt eben versucht, da sucht man halt die koreanische Übersetzung der deutschen Reitlehre, versucht man dann irgendwo aus dem Koffer zu ziehen und zu gucken, dann nehme ich die halt, ne, und schau mal, ob ich die mal eben über den Spanier drüber bügeln kann. Und es funktioniert dann nicht. Ne, meine ganzen Emotionen kommt der nicht mit klar. Ne, und wenn, ihr sagt es ja immer so schön, der Lusitano ist dann der Ferrari, der ist dann nochmal einen Schritt schneller. Der kommt dann da gar nicht mit klar. Der hat dann seine Emotionen auf einmal gar nicht im Griff. Mhm. Ne, und das ist etwas. Da darf ich nicht die falsche Bescheidenheit haben. Da darf ich nicht sagen, ich mache jetzt hier aber auf anti-autoritäre schöne Kindererziehung. Der macht jetzt hier, was er will, weil der eigentlich ein Problem hat. Das ist doch das Unethische eigentlich. Das ist doch das Unmoralische, zu sagen, hey, dieses Pferd hat ein richtiges Problem und ich höre nicht hin.
Ja.
Und ich lerne nicht weiter. Ich schaue nicht, dass ich jetzt hier mit falscher Bescheidenheit eben dran gehe, sondern ich sage, nee, Moment, ich suche mir jetzt jemanden, der davon Ahnung hat, der das schon mal hinterfragt hat und eine vernünftige Antwort bekommen hat vom Pferd.
Genau, richtig.
Also mit dem Wort Bescheidenheit möchte ich nochmal drauf eingehen. Wer öfter mal in Portugal war und sich auf folkloristischen Festen da mal bewegt hat und jetzt nicht bei Sportevents, sondern da, wo sich Gestüte darstellen und ihre Pferde, ich sag mal ein Wort, Golga zum Beispiel, ja. Wer mal da gewesen ist, der sieht dort Reiter, die sind furchtbar bescheiden, die sind super nobel gekleidet, die haben ihre Pferde vom Feinsten rausgeputzt. Dann legen die da mal eben ein paar Piaffen, Passagen hin, machen eine Reihe, einer wechselt und dann bringen die das Pferd wieder weg. Und dann gibt es da diese Knallköpfe, die reiten das Pferd nass, die reiten es trocken, die reiten es nass, die reiten es trocken, die reiten es nass, die reiten es trocken, dann sind nur 3 Stunden drüber weg. Zwischendurch haben sie eine halbe Flasche Wein gesoffen, die haben es nicht kapiert. Mhm. Ja? Ja. Aber die Könner, die dann dort reingehen, diese bescheidenen Leute mit dem Holzstöckchen in der Hand, die gehen da rein, zeigen ein bisschen, nehmen das Pferd und gehen wieder raus. Das Pferd ist nicht mal annähernd feucht geworden am Hals oder irgendetwas. Und das ist für mich Bescheidenheit. Und der hat mit Sicherheit auch in dem Moment entschieden, naja, der Serienwechsel wird jetzt wahrscheinlich nicht zum Einerwechsel werden. Dafür ist das Pferd heute zu nervös und hört mir nicht zu, dann belässt er das vielleicht beim Vierer. Die sind ja so sehr auf das Wechseln aus, die Portugiesen. Ja, aber du siehst das deutlich, die probieren etwas und sagen, nee, das wird heute nichts. Ich spreche da aus eigener Erfahrung, ich habe mittlerweile einige Pferde zur Kapriole gebracht, aber nicht jeder Tag ist ein Tag für eine Kapriole. Und wenn das Pferd an dem Tag sich nicht so spannen kann, dass es springen kann, oder es ist überspannt, dass da ein Murksball rauskommt und du Angst haben müsstest, dass der Stall in die Luft geht und vielleicht sogar umfällt oder sowas, dann musst du einfach für dich gerade selbst entscheiden, auch wenn du in der Arena stehst, wo Leute etwas erwarten, ich kann mir das heute leisten und sagen, ja, dann heute eben keine Kapriole, ja. Auch wenn es gerade angesagt wurde und die Leute warten, Und ich sage, dann ist es heute nicht. Da kriegst du meistens mehr Applaus, genau. als wenn die Kapriole was geworden ist.
Und dieses Umfeld, das haben wir uns aber auch geschaffen. Und da bin ich, das muss ich mal ehrlich sagen, stolz drauf, dass wir vor Publikum loben und vor Publikum eingestehen. Das klappt heute nicht.
Ja.
Das klappt nicht, tut mir leid, aber ich zwinge ihn jetzt nicht dazu. Der ist gerade nicht in der Lage. Ich weiß, es geschieht aus dem und dem Grund, habe ich selbst verbockt. Ich nehme mich ein Stück zurück und das ist das, was ich so gerne vermitteln möchte, dass die Leute sich fragen, warum geschieht das gerade, sich ein Stück zurücknehmen und sagen, okay, nicht schlimm. Meine Erwartungen an den heutigen Tag waren vielleicht zu hoch, vielleicht auch zu niedrig. Morgen mache ich das so ein Stückchen besser und übermorgen wieder so ein Stückchen. Und plötzlich bin ich in 6 Wochen, wo ich noch nie mir hätte träumen lassen zu sein, weil wir jeden Tag ein kleines Stückchen besser geworden sind.
Das Traurige ist nur, das kann man Laien viel besser erklären als Reitern. Das ist das Traurige. Manchmal sitzen dann da so ein Publikum, die lehnen sich dann so zurück und du guckst dahin und du erklärst ihnen, dass das heute mit der Kapriole nichts wird und die sagen Loser.
Ja, genau.
Du Loser.
Ja,
und das musst du lernen zu sagen.
Siehst du, hättest du mal ausgebunden.
Du hättest gedroschen. Ja, aber dann macht das auch nur noch 10 Mal und dann springt er überhaupt nicht mehr. Und bei mir springen sie mit 23 immer noch.
Ja.
Ohne Ausbinder. Und ohne, dass ich ihnen für das Keilen nach hinten auskeilen, einen Klaps mit der Gerte geben. Bei mir reicht das Wort hopp und dann kommt das. Und das ist der kleine Unterschied, weil ich es nicht zwinge. Ja, und das müssen die Leute lernen. Das ist die Ehrfurcht, die Demut. Da entsteht es, wo du wirklich sagst, heute ist ein guter Tag dafür, dann mache ich das und musst es auch zulassen, auch wenn du es nicht geplant hattest. Mhm. Ja, wenn das Pferd jetzt mal aus Versehen eine Passage anbietet und du warst noch nie an der Passage, wäre es dumm zu sagen, nein, heute nicht. Der kluge Mensch sagt, ui, das habe ich jetzt nicht erwartet. Brav, absteigen. So entstehen die lustigsten Dinge bei den Pferden. Aber das muss man auch hinnehmen.
Die Bettina Kreis... Lacroix. Wie geht ihr damit um, wenn ich mich als Reiter nicht profilieren möchte, brauche, aber ein Pferd besitze, welches, sobald uns jemand zuschaut, gleich 10 Zentimeter größer wird und es sichtlich genießt, bewundert zu werden? Ich reite mittlerweile fast nur noch mit Musik, da ihm das schon sehr entgegenkommt. Da ich keine eigene Anlage habe und somit nicht immer für Publikum sorgen kann. Klacke, so eine Pferde sammeln wir. Ja, wir suchen die tatsächlich.
Bettina, das ist doch ganz einfach. Der macht es doch für dich. Du bist doch sein Publikum. Du musst dich freuen, dein Pferd macht es für dich. Das muss doch nicht von außen kommen. Mhm. Wenn du da oben Freude ausstrahlst und freust dich und grinst, vielleicht lachst du sogar mal laut, ein größeres Lob gibt es für dein Pferd nicht. Das ist doch immer viel schöner, wenn das von dem Reiter oder von dem Trainer zu dem Pferd kommt, als wenn das von außen kommt. Mhm. Also größere Freude gibt es, die besten Momente mit meinen Pferden habe ich immer nur, wenn ich ganz alleine bin. Und wenn ich es dann irgendjemandem erzähle, ja, das kann ja jeder sagen. Ja, aber das ist so, wenn du alleine bist, bist du konzentriert, da stört nichts, du kannst deinem Pferd besser zuhören.
Aber, und das muss ich auch sagen, wenn du fair mit deinem Pferd umgehst und dein Pferd Menschen lieben gelernt hat, also Mensch versteht mich, Mensch hat spannende Aufgaben, Mensch gefällt mir. Das sehen wir ja bei uns im Marstall. Unsere Pferde werden Menschenfreunde oder sind es, also werden es über die Zeit, die wir mit ihnen umgehen. Einer kommt neu her, der steht dann immer noch so in der Box und mit der Zeit wird er so, hallo Mensch, hi, guck mal, wie schön ich bin. Und dann stehen da 3 Leute vor unserem Amata, 23-jährigen Lipizzaner und der macht da seinen Kasperkram, weil er einfach so, oh, ich bin so schön. Sie sind wahrhaftig eitel und machen sich was aus der Meinung von Menschen. Aber nur, weil du als Bezugsperson so fair mit dem Tier umgegangen bist, dass er Menschen lieben gelernt hat. Pferde machen das nicht per se, sondern die machen das, weil es ihnen was bedeutet, dass ihre Bezugsperson positiv über sie denkt. Und das würden sie auch gerne auf die anderen Herdenmitglieder, also auf deine Sozialpartner erweitern und sagen, du, deine Herde möchte ich komplett als Bewunderer in den Anbetungsreihen wissen. Das muss man, glaube ich, mal verstehen, dass es etwas ganz Tolles ist, wenn die Pferde sich produzieren vor Menschen.
Ich möchte da zwei Anmerkungen noch dazu machen. Das ist, glaube ich, auch die letzte Frage. Gerade was du gesagt hast, dass die Pferde sich vor den Menschen dann anfangen darzustellen. Es gibt immer zwei Kritikpunkte bei uns. Der eine Kritikpunkt ist ja, wenn ich mir das leisten könnte, so ein Pferd zu kaufen, dann wäre das ja auch ganz einfach. Ja, und der zweite Kritikpunkt ist ja aber, ihr müsstet sie eigentlich viel, viel mehr rauslassen. Ihr müsstet viel mehr draußen oder ganz täglich draußen
robust
laufen. Robust draußen laufen. So, zum einen kommen die Pferde seltenst so schön zu uns, wie sie aussehen. Wir können euch genügend Bilder zeigen. Ich habe gerade wieder ein Pferdchen reingekriegt dieses Wochenende. Wenn ihr den seht, sagt ihr, habt ihr noch alle Tassen im Schrank?
Wir hatten es im letzten Seminar ja auch. Bilderstrecke.
Ja.
Spanisches Pferd, nee, Lusitano, ne?
Lusitano. Hm. Oh, jetzt habe ich da einen kleinen Berber und wenn du den jetzt siehst und ich verspreche euch, in 2-3 Jahren werdet ihr sagen, ist natürlich ein Schimmel, dann sieht er anders aus. Von der Farbe wird er sagen, das ist nicht das gleiche Pferd. Doch, das wird das gleiche Pferd sein. Und zwar, worauf ich hinaus will, ist, ein Pferd ist nicht unbedingt glücklich und wir sind auch nicht vielleicht in der richtigen Haltung der Demut, indem wir die Pferde nur draußen stehen lassen, auch wenn das Pferd es nicht will. Das ist nicht richtig für das Pferd. Und auf der anderen Seite ist es auch das, was aus dem Pferd geworden ist, diese Schönheit und diese Prahlerei von den Pferden. Natürlich, dafür nehmen wir natürlich auch Hengste, die prahlen von Natur aus ein bisschen mehr als andere Pferde. Aber das entsteht durch Demut, indem wir demütig dem Pferd gegenüber sind und auch unsere jungen Leute verstehen und dann zu mir kommen und sagen, wieso hast du den schon wieder reingeholt? Ja, der hat sich draußen nass gelaufen. Ja, dann ist es richtig so. Dann hat er den Tag so viel Stress mit den Fliegen oder irgendetwas und dann, da steht zwar auf dem Plan, dass er 3 Stunden draußen sein soll, dann haben sie nach einer Dreiviertelstunde oder nach einer halben Stunde reingeholt. Ja, dann ist es doch richtig. Da haben sich doch meine Leute gekümmert, haben doch gesagt, das war jetzt richtig für das Pferd. Ja. Oder sie sagen, der muss jetzt als erstes raus, weil der macht in der Box schon seine Boxsprünge. Und das ist für mich Demut zu erkennen und seinen Plan vielleicht auch zu ändern, den Tagesplan oder den Vorhabensplan generell zu ändern und zu sagen, na, dann machen wir halt was anderes. Ja. Von dem kleinen Goldenen, den wir vorhin gesagt haben, den habe ich gekauft als Reitpferd. Ich glaube, das wird kein Reitpferd.
Man mag der gar nicht. Ne?
Das wird ein Pferd an der Hand. Das wird er mit Bravour machen, ob der sich mal toll reiten lässt. Im Moment sehe ich das nicht. Ich sehe auch den Anspruch nicht. Brauche ich nicht. Muss nicht. Muss keiner drauf sitzen.
Ja, das ist natürlich auch etwas, das zu erkennen und dann zu sagen, ist kein Reitpferd. Ist ganz schwierig, wenn ich nur das eine habe.
Ja.
Und dann zu sagen, okay,
ich wollte eigentlich 3 Stunden ins Gelände.
Kein Reitpferd. Ich hätte noch mal einen ganz kurzen Abschluss zu dem, was Bettina da hatte, mit der hätte so gerne Publikum. Ihr habt ja dieses tolle Werkzeug des inneren Bildes. Ich glaube, sie kann dem Pferd durchaus ja Publikum gönnen über ihr eigenes inneres Bild. Reit doch vor dieser vollen Halle mit dem riesen Applaus und feier dein Pferd, als wenn Hunderte dazugucken. Du darfst dich da feiern und dein Pferd und es wird reichen. Das wird mit Sicherheit reichen, dieser Applaus von dir, wenn da richtig Feuer am Schluss ist und Spaß und die Endorphine ausgeschüttet werden, weil ihr dich einfach freust darüber, was da Tolles geleistet worden ist. Das reicht, da muss nicht Tohuwabohu drumherum sein, das wird dein Pferd verstehen. Aber mit diesem inneren Bild daran zu gehen, Mensch, hier ist jetzt mal richtig was los, weil ich mache das ganz viel mit Leuten, die so sehr zurückhaltend auf dem Pferd sitzen. Wir waren vorhin bei diesem Demut übervorsichtig und so weiter. Also ich sage so, wir brauchen ein anderes inneres Bild. Ich habe immer dieses innere Bild von diesem spanischen Tänzer oder dem Torero, wenn die dann richtig Brust raus und dann hier ist jetzt mal richtig was los in der Halle. Ja. Dass ich einfach bisschen mehr Spannung brauche, ein bisschen mehr Aufrichtung im eigenen Körper, aber reite hochnäsig, zeig doch mal, was in deinem Pferd steckt, ohne dass ich dafür irgendetwas anderes tun müsste, als mein inneres Bild und meine eigene Ausstrahlung nach außen entsprechend darzustellen. Wir machen das ja auch im Management-Training oder in der Vergangenheit zumindest, wo wir dann geguckt haben, was machen wir mit Körpersprache? Wenn ich halt, ich kann eine ganz andere Ausstrahlung haben, indem ich aufrechter gehe, indem ich meine Brust rausstrecke, indem ich meine Schultern zurücknehme, indem ich mein Kinn hochnehme. Und schon ist da mehr Publikum.
Und das Pferd geht auch selber ganz anders. Das ist tatsächlich, also wir hatten gerade auch mit dem Spiegel nochmal einen kurzen Satz da gelesen. Das ist so, wenn ihr selber, wie du sagst, wenn du das Publikum sein möchtest, für den das Pferd das tut, das reicht dem Pferd. Das Pferd braucht nicht den großen Applaus von 1000 Leuten. Es braucht es nicht. Es braucht euer Feedback, euer persönliches Feedback. Und das ist die Bescheidenheit, wie ich mir wünsche, das persönliche Feedback in dem Moment zu sagen, mein Gott, war das toll. Wir hatten gerade beim letzten Reitkurs ein Pferdchen hier, 23, ein Haflinger. Ja, Leute, der hat hier so manchen Spanier mal ausgestochen. Und das war ein Pferd, der war auch schon mal auf einem ganz anderen Wege unterwegs. Und der ist hier gelaufen. Den konntest du übrigens nicht laufen hören, obwohl es kein leichter Haflinger war.
Ja, echt.
Und da ist alles richtig gemacht worden. Gut.
Halbe Stunde durch.
Wir sind durch. Ne?
Wir sind durch, ihr Lieben. Dankeschön für euer Auge, euer Ohr. Vielen lieben Dank, Chris, dass du uns heute Abend wieder so schön unterstützt hast. Es ginge gar nicht mehr ohne dich. Wir wollten ja mal anfangen ohne Chris. Das ist gar nicht mehr denkbar. Echte Bereicherung. Vielen, vielen Dank für deine
Dankeschön.
Zeit. Hirnschmalz.
Danke für die Einladung jede Woche.
Unseren lieben Fans wünsche ich einen ganz, ganz schönen Abend. Ich hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen, wenn es denn da heißt, frag die Krischkes. Bis dahin, bleibt alle gesund. Tschüss.
Bis nächstes Mal.